Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen großen weiten Welt. Heute ist der 13. Oktober 2021 und der Wetterbericht sieht super aus. Neben mir ein ganz erfrischter Andreas Popp. Du scheinst gut geschlafen zu haben.
Es ging so, ja. Es ist alles in Ordnung. Also doch, ich habe relativ gut geschlafen. Aber den Wetterbericht habe ich gerade festgestellt, habe ich noch gar nicht nachgesehen. Der Himmel ist auf jeden Fall blau, leichte Wolken noch am Himmel. Wir hatten gestern wieder über 20 Grad tagsüber. Es war wirklich ein richtig schöner, warmer Spätsommer oder Frühherbst oder eigentlich mittlerweile Herbsttag. Der Indian Summer steht in seiner vollen Pracht uns zur Verfügung und der See changiert ohne Ende.
Ja, und wir changieren uns hier durch die Meldungen hindurch. Die erste kommt aus Texas. Der Gouverneur aus Texas, der heißt Greg Abbott und ist von den Republikanern und der hat sämtliche Verpflichtungen zur Corona-Impfung in seinem Bundesstaat für ungültig erklärt. Damit geht die Auseinandersetzung zwischen der US-Regierung und dem Gouverneur von Texas weiter. Er sagt bzw. schreibt auf Twitter, ich habe eine Durchführungsverordnung erlassen, die verpflichtende Impfungen durch jegliche Einrichtungen in Texas verbietet. US-Präsident Biden hatte ja vergangenen Monat, auch darüber hatten wir hier schon berichtet, eine Impfpflicht für alle Mitarbeiter von Bundesbehörden sowie für Mitarbeiter von Auftragnehmern der Regierung erlassen. Außerdem werden Unternehmen mit mehr als 100 Angestellten sicherstellen müssen, dass die Mitarbeiter geimpft sind oder einmal pro Woche getestet werden. Und diese Maßnahmen, diese Verschärften, betreffen rund 100 Millionen Menschen in Amerika, also ein gutes Viertel. Und die Republikaner unter dem ehemaligen US-Präsidenten Trump sehen all das als Angriff auf persönliche Freiheiten. Viele führende Republikaner hatten sich gegen die Impfpflicht ausgesprochen und Abbotts Regierung aus Texas hat eben gesagt, dass keine Einrichtung in Texas eine Corona-Impfung von Angestellten oder Kunden verlangen dürfe, wenn diese eine Impfung aus persönlichen Gewissensgründen, aufgrund einer religiösen Überzeugung oder aus medizinischen Gründen ablehnen. Ja, wir haben hier in Kanada auch jetzt verschärfte Maßnahmen. Auch da ist es in den öffentlichen Behörden und so weiter, wird es mandatory, geimpft zu sein. Eine Agenda, die ja weltweit zu beobachten ist, Andreas. Aber dieser Gegenwind der Republikaner in den USA scheint stärker zu werden. Ich meine, das sind ja hier schon aufsehenerregende Entscheidungen. Wir wissen auch von Florida, von Herrn DeSantis, das ist der republikanische Gouverneur, der eben auch diese Mandatories aufhebt und sagt, bei uns gibt es sowas nicht. Und es ist ja immer wichtig für die Balance einer Gesellschaft, dass beide Seiten zu Gehör kommen und man sich dann dort einpendelt, wo vielleicht auch Bürgerswille ist.
Ja, also ich finde es schon wahnsinnig wichtig, dass wir hier eine völlige Normalität, die hier Texas bringt. Die sagen ja nicht, wir verbieten zu impfen, sondern sie verbieten eine Impfpflicht. Das ist etwas ganz anderes. Und dass man das schon als Sondermeldung bringen muss, zeigt, wie weit wir mittlerweile runtergekommen sind, was die Menschenrechte anbelangt. Aus meiner Sicht ist es so, dass jeder für sich völlig frei entscheiden darf, ob er sich impfen lässt oder nicht. Ich kenne viele Leute, die sich impfen lassen haben und habe überhaupt nichts dagegen, fordere für mich das Recht ein, dass ich eben nicht geimpft sein möchte, auch übrigens aus meinen Überzeugungsgründen, die genannten übrigens sind dabei, aber alleine das braucht noch nicht mal sein, dass ich eine Begründung angebe. Wenn ich es nicht will, brauche ich es nicht zu tun. Das sind sogenannte Grundrechte, die jeder Mensch hat. Und was diese Grundrechte einschränkt, das ist für mich willkürliche oder auch totalitäre Einflussnahme. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin erschüttert darüber. Selbst wenn die wissenschaftlichen Argumente dafür sprechen würden, wäre es noch fraglich. Aber die wissenschaftlichen Argumente sind ja mittlerweile auch schon an vielen Seiten so widerlegt. Und wir wissen, dass die einheitliche Berichterstattung ganz klar Argumente dagegen nicht zulässt. Das heißt, hier eine Agenda am Spiel ist und auf gar keinen Fall wissenschaftliche Grundlagen.
Ja, und die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagt, dass diese verschärften Maßnahmen für die Impfpflicht nur Ausnahmen gestatten, aus medizinischen oder religiösen Gründen. Übrigens, Herr Abbott selber, dieser republikanische Gouverneur, ist vollständig geimpft. Er ist auch von der Impfung überzeugt, aber er sagt eben, es geht nicht, dass hier einfach etwas über die Menschen verhängt wird, gegen ihren Willen, und das möchte er nicht. Ja, und die größte Fluggesellschaft der Vereinigten Staaten von Amerika, die American Airlines, die hat ja ihren Sitz im texanischen Fort Worth. Die hatte vergangene Woche ihren 100.000 in den USA ansässigen Mitarbeitern mitgeteilt, dass diese spätestens am 24. November einen Nachweis über eine vollständige Impfung vorlegen müssten oder entlassen würden. Und United Airlines hatte seinen 60.000 Mitarbeitern, von denen rund 9.000 in Texas arbeiten, auch ein Impfmandat auferlegt. Und ein Bundesrichter wird nun einen Antrag von United-Mitarbeitern auf eine einstweilige Verfügung anhören. Die wollen damit verhindern, dass die Fluggesellschaft Mitarbeiter entlässt, die Ausnahmen vom Impfstoffmandat beantragt haben. Ja, und auch, das wissen wir schon, bei Facebook und Google haben ja die Mitarbeiter erfahren, dass sie einen Impfnachweis benötigten, um überhaupt in ihre Büros zurückzukehren.
Ja. Und beim Aufarbeiten irgendwann einmal dieser historisch einmaligen Lage, die wir hier gerade haben, werden solche Unternehmen, solche Konzerne wie eine Fluggesellschaft wahrscheinlich mit einem ganz besonderen Beigeschmack genannt werden. Und in der Geschichte in der Deutschen hatten wir das auch, dass zu totalitären Zeiten wirklich große Konzerne mitmischten und ganz aktiv dabei waren. Das ist für mich das eigentlich Erschreckende daran, dass hier wirklich gegen Grundrechte verstoßen wird und das bis in die Unternehmen hinein. Und da muss man sich fragen, wer steht dort als Vorstand vor diesen Unternehmen eigentlich und wie werden die eigentlich damit beeinflusst, dass solche Dinge überhaupt möglich sind? Und ich frage mich, wie würde beispielsweise eine Politik reagieren, wenn es eine Fluggesellschaft gäbe, die sagen würde, wir nehmen nur noch Ungeimpfte mit, oder Restaurants es gibt, die sagen, wir lassen keine Geimpften mehr rein, weil wir sie als zu große Gefahrenträger sehen. Auch da gibt es ja Grundlagen, die in der Wissenschaft diskutiert werden. Und ich kann die gar nicht beurteilen, aber die Diskussion sollte eben halt entfacht werden. Und das ist schon spannend, was hier läuft, historisch gesehen.
Ja, ich meine, Ungeimpfte werden nur noch mitgenommen und Geimpfte nicht. Das ist ja kein Broterwerb.
Ja, so ist es, aber genau so könnte man es machen. Und ich glaube, dass Texas zum Beispiel einen Boom in ihrer Ökonomie jetzt erfahren werden, weil nämlich viele Menschen mit ihrem gesunden Bewusstsein, Selbstbewusstsein einer eigenen Entscheidung, die noch selbst denken können. Das Denken, da könnten wir mal fast drüber reden, ist ja verlernt worden in den Schulen. Und dann kommen wir natürlich in eine Lage, dass dann bei dieser Freiheit, die dort entsteht, auch die Kreativität wieder aktiv wird. Und die Wirtschaft, wir werden es sehen, denkt an meine Worte, Texas wird aufstreben, wenn sie es schaffen, durchzuhalten.
Ja, wenn nicht weiter irgendwelche anderen Maßnahmen gegen das Land verhängt werden. Es gibt eine Nachricht aus Russland. Auch da ist man sehr kritisch mit Verhängung von Impfzwang bzw. Impfpflicht. Der Sprecher des russischen Präsidenten, der russischen Regierung, Peskow heißt der Mann, der sagt, die Einführung von Geldstrafen in Russland für die Verweigerung der Impfung gegen das Coronavirus sei eine unrealistische Initiative, die dem sozialen Charakter des Landes widerspreche. Und vorher hatte schon Alexander Lukaschew, ein korrespondierendes Mitglied des RAS, im Radiosender Moskau Talk vorgeschlagen, in Russland eine monatliche Geldstrafe von 5.000 Rubel für die Verweigerung der Impfung einzuführen. Nein, ich halte solche Maßnahmen in unserem Land für unrealistisch. Sie widersprechen dem sozialen Charakter des Staates. Und der soziale Charakter unseres Landes ist in unserer Verfassung festgeschrieben. Und Präsident Putin ist der größte Verfechter dieses sozialen Charakters. Und Peskow hatte also Reportern geantwortet auf die Frage, ob solche von Lukaschew vorgeschlagenen Maßnahmen in Russland realistisch seien.
Ja, und hier erkennt man eines, die demokratischen Strukturen, die hier bei Putin offenbar unterliegen. Es wird ja in der westlichen Presse immer dargestellt, als wäre er ein Diktator, als könnte er einfach entscheiden, wie es gemacht wird. Und wenn wir das zum Beispiel hören, dann könnte er doch sagen, wir verbieten das, dass beispielsweise eine Impfpflicht eingefordert wird, wie es Texas beispielsweise macht. Er kann es aber offenbar nicht, sondern er sagt, also ich sehe es anders und würde es so nicht machen und ich bin dagegen und appelliert mehr oder weniger an die Teilnehmer des Staates, der Wirtschaft und der einzelnen Teilnehmer dabei und auch der Politiker der Regionalen, dass man das doch bitte nicht machen soll. Hier wird also quasi deutlich widerlegt, dass es sich eben nicht um einen Diktator handelt, wie beispielsweise, wenn Frau Merkel etwas sagt. Da wird das ja einfach durchgezogen, stringent. Und genau diejenigen, die die Demokratie ganz besonders hoch auf der Fahne stehen haben, sind diejenigen, die diktieren und diejenigen, denen man es unterstellt. Also wir sehen hier quasi wirklich wieder eine komplette Verdrehung. Was hier für mich deutlich wird, ist, wenn der Staatspräsident das nicht will und seine Macht offenbar nicht ausreicht. Wo liegt denn eigentlich die Macht? Und die Macht liegt offenbar in den regionalen politischen Strukturen in Verbindung mit den Konzernbossen. Und da muss man sich mal fragen, welche Infiltrationsinstrumente werden da eigentlich eingesetzt? Und dann kommen ein solche Dinge wie WEF, dann kommen ein NGOs und dann kommen eben halt alle Dinge bis hin zur Sperrbank, die da ja offenbar mitmischt und so weiter. Das heißt, wir sehen, die Einflussnahme der Macht kommt von einer anderen Seite als vom Staatspräsidenten.
Ja, wir sehen hier ebenso wie in allen Ländern, vornehmlich natürlich auch in den USA, die mindestens zwei Hauptlager haben, wie diese Lager gegeneinander arbeiten. USA ist es auf der einen Seite der sogenannte Deep State, wie inzwischen die Demokraten immer häufiger genannt werden. Und die Glaubwürdigkeit und Beliebtheit von Joe Biden ist ja historisch abgestürzt. Also ich weiß gar nicht, es liegt vielleicht noch bei 40%. Es war eine der letzten Zahlen, die ich gesehen habe, während die Republikaner Aufwind bekommen. Und das ist letztendlich jetzt auch hier der Inhalt dieser Transformationszeit. Das Dunkle zeigt sich immer deutlicher und wird natürlich entlarvt vom Licht. Ich sage jetzt nicht, dass die Trump-Truppen das Licht sind, sondern das ist nochmal eine ganz andere Kraft, die in diesem biblisch-historischen Zeitkomplex, in dem wir uns befinden, natürlich wirkt auf unsichtbare Weise.
Ja, spannend ist dabei auch, wie verhält sich eigentlich die deutsche Medienlandschaft dabei? Also wenn ich sehe, was man gegenüber einem Donald Trump für ein Bashing betrieben hat, ohne Unterbrechung wurde ein Bashing betrieben. Und wie gesagt, wenn er nur mal irgendwo Klopapier am Fuß hatte, irgendwo am Schuh, weil er da irgendwo draufgetreten ist und hat das mitgeschleppt, das wurde gleich genutzt, um ihn zu bashen.
Das hast du nicht vergessen, ne?
Nein, das hat mich tief beeindruckt, weil man offenbar keine anderen richtigen Fotos gefunden hat. Bei Joe Biden gibt es ja Unmengen an Fotos. Der braucht nur eine Minute vor einer Kamera stehen. Da hat man unmögliche Fotos und zwar ohne Unterbrechung und könnte da wirklich ein Bashing machen. Ich bin übrigens gegen das Bashing, ist es ganz klar. Aber wie hier mit einer Doppelmoral gearbeitet wird, ein Joe Biden, den man deutlich anerkennt, dass er überhaupt keiner Entscheidung mehr fähig ist, einfach aufgrund seiner Krankheit. Und es für mich wirklich schon entwürdigend ist, wie ein solcher Mensch dort vor ein Mikrofon gezerrt wird, der Hilfe suchen quasi wie nach seiner Mutter ruft, so kommt es mir zumindest vor. Es ist für mich ganz, ganz ergreifend teilweise, was da läuft, denn es geht nicht darum, jetzt auf ihn draufzuhauen. Das machen die Massenmedien. Aber ein Donald Trump, der mit glasklaren Augen vor den Kameras stand, deutliche Entscheidungen gebracht hat, Argumente gebracht hatte. Und diese Argumente hätte man natürlich entkräften können, man hätte dagegen stehen können, man hätte es sachlich argumentieren können. Nichts dergleichen ist passiert, sondern Klopapier am Schuh war das Entscheidende oder dass seine Frau gerade dabei ist, kurz davor abzuhauen oder irgendwelche Dinge wurden gemacht. Nichts Sachliches, weil da hat man offenbar nichts gefunden. Das ist das Erschreckende für mich, dieses Versagen.
Ja, da kann man sich auch aufregen. Und es gibt einen Fall aus Australien. Das ist nun auch wieder gerade sehr spannend, denn die australische Premierministerin von New South Wales ist am 1. Oktober zurückgetreten. Das hat Wikipedia bis heute noch nicht gespannt, habe ich vorhin gesehen. Also vielleicht kleiner Hinweis, falls da jemand mithört. Und diese Frau heißt Gladys Berejiklian. Und die ist zurückgetreten, weil, wie CNBC meldet, Korruptionsverdacht gegen sie besteht. besteht und die Korruptionsaufsichtsbehörde Ermittlungen eingeleitet hat. Und der Rücktritt werde wirksam, sobald die Liberale Partei des Staates einen neuen Vorsitzenden wählen kann. Die unabhängige Kommission gegen Korruption von New South Wales erklärte, sie untersuche, ob einige von Bereklians Handlungen zwischen 2012 und 2018 das öffentliche Vertrauen verletzt haben könnten. Das ist die eine Meldung. Es gibt aber noch eine andere Meldung und die kommt vom britischen Portal The Expose. Und die sagen, dass Gladys Bereklian angeblich von einigen Pharmaunternehmen erpresst worden sei, den Australiern, ich gebe das nur wieder, ich sage nicht, dass es so ist, sondern das wird gemeldet und es gibt mehrere Portale, die diese, aber es sind natürlich freie Medien und nicht die Mainstream-Medien, wo es heißt also, dass Frau Bereklian von den Pharmaunternehmen aufgefordert gewesen sein soll, den Australiern Impfstoffe aufzuzwingen, da die Pharmaunternehmen sie sonst im Rahmen einer Korruptionsuntersuchung anklagen wollten. Und in der Hoffnung, sich selbst und ihre Karriere zu retten, sei Frau Bereklian dann auf die Forderungen der Unternehmen eingegangen, um allerdings jetzt doch schließlich geoutet worden zu sein und zurücktreten zu müssen. Und bevor sie dann ihren Rücktritt ankündigte, hat die ehemalige Premierministerin von New South Wales ihren Einwohnern von Sydney erklärt, dass sie nach dem Ende des Hausarrestes im Dezember, ich meine, das sind ganz heftige Maßnahmen dort, wo viele Menschen in Australien echt unter Bedrängnis jetzt sind, weil sie das Haus nicht mehr verlassen dürfen. Und Frau Bereklian sagte, dass diese Menschen nach dem Ende des Hausarrestes im Dezember auf unbestimmte Zeit in die totale soziale Isolation geraten würden, wenn sie die Covid-Impfung nicht einnehmen würden. Also hat sie nochmal gedroht, vielleicht, wenn das jetzt hier alles so stimmen sollte, was wir im Moment schwer nachprüfen können, aber vielleicht wollte sie damit noch ihren Hals retten, dass die Ermittlungen nicht allzu heftig gegen sie ausgeführt werden. Ich kann das nicht genau einschätzen, aber es sind doch schon bemerkenswerte Vorgänge.
Ja, auf jeden Fall ist es sehr vorstellbar, das Ganze. Und ob dieser Fall nun stimmt oder nicht, ich denke mal, er folgt mehr oder weniger fast einem Standardmodell in der heutigen Politik. Denn das ist ja der Standardstoff, aus dem jeder Politthriller letztendlich auch gebaut wird. Und das kann nun keinen überraschen, dass die Konzerne Einflüsse nehmen auf diese Politiker. Und das ist jetzt wieder das, was gut passt zu diesem Problem, was wir gerade in Russland besprochen hatten. Aus welchem Grunde sollte das nicht in Russland auch möglich sein, dass auf Regionalpolitiker beispielsweise Druck ausgeübt wird und wie man einen Druck aufbauen kann, auch das ist oft dargestellt worden, sie Menschen mit kompromittierenden Fotos beispielsweise zu bringen und dann zu sagen, mein lieber Freund, möchtest du so mal in der Zeitung, in der Presse dargestellt werden? Und so werden Menschen in den Schwitzkasten genommen. Auch das ist nicht ungewöhnlich. Für mich ist das Allerwichtigste dabei, dass die offensichtlichen Staatspräsidenten und die Politiker gar nichts mehr zu sagen haben, sondern entscheidend ist einzig und allein der Korporatismus. Also die großen Konzerne, die über diese Macht verfügen, wiederum mit den NGOs, und dort die Macht ausgeübt wird.
Ja, und das ganze Thema wurde jetzt nicht etwa irgendwie erfunden oder an den Haaren herbeigezogen, sondern es heißt, dass ein ehemaliges Mitglied des australischen Parlaments, derzeit ist er Vorsitzender der United Australia Party und heißt Clive Palmer, er der Erste gewesen sei, der Frau Bereklians Vergehen vor einigen Wochen an die Öffentlichkeit gebracht habe. Seine Äußerungen, heißt es hier in dem Portal The Expose, erregen nun neue Aufmerksamkeit, nachdem Frau Bereklian wegen einer nicht damit zusammenhängenden Korruptionsuntersuchung gezwungen war, eben doch in Ungnade zu fallen. Und das Portal Cairns News berichtet, Palmer ließ die Bombe platzen, als ein plappernder Journalist versuchte, die Lügen der New South Wales Regierung über 1600 Fälle zu verbreiten und zu behaupten, dass die Menschen wirklich an Covid-19 sterben und der einzige Ausweg für die eingeschlossenen kleinen Unternehmen darin bestehe, dass der Großteil der Bevölkerung eine doppelte Impfung erhalte. Und im Gespräch mit einem Reporter, der ihm berichtete, dass zum Beispiel Geschäftsinhabern in Sydney gesagt wurde, sie könnten ihre Läden nicht wieder öffnen, wenn sie nicht einen der von Frau Bereklian vorgeschriebenen Impfstoffe nehmen würden, schoss Palmer zurück und sagte dem Reporter, dass die Premierministerin lüge. Und ich habe das vorhin eingestellt, das ist auch zum Teil übersetzt worden. Schaut euch das an, wenn euch das weiter interessiert. Es ist auf jeden Fall die Rede davon, dass aus einer Untersuchung, die jetzt auch in diesem Fall eingeleitet worden sei, die Unternehmen AstraZeneca und Pfizer in diesen Vorgang involviert worden oder sein sollen, sagen wir mal so.
Ja, wir sehen also, die ganzen Dinge fliegen trotz alledem immer mehr auf. Und immer mehr Menschen, vor allem die, die frei denken können, das sind die, die sich nicht nur auf das schulische Wissen beziehen, auf die hohe Ausbildung, die sie haben. Denn das Ausbildungssystem ist ja ein Trichtermodell. Der Lehrer trichtert ein Wissen ein oder Daten ein und erwartet von dem Schüler in einer Prüfung, dass er genau diese Daten wieder ausspuckt. Und dann bekommt er eine gute Note. Das heißt, es wird nicht gelehrt, selbst zu denken, sondern es wird gelehrt, abzuspulen. Und so ist die gesamte Wissenschaft mittlerweile auch geprägt worden. Und an dieser Stelle ist es so, dass wir hier an diesen Daten das Ganze wieder prüfen können. Für mich ist es so ein bisschen, wenn wir die Welt sehen als einen weltweiten Organismus, wie einen Menschen, wo alles miteinander zusammenhängt und wir sehen diese gesamten Verwerfungen, dann spüren wir ein elementar steigendes Krebsgeschwür, welches sich um die gesamte Erde herumgelegt hat. Aber jetzt geht es darum, wenn wir das auf einen menschlichen Organismus wieder rückempfinden lassen, ist diese Krankheit, die wir sehen, eigentlich wirklich die Krankheit oder ist es bereits der Heilungsprozess? Wenn ein Mensch beispielsweise krank wird, dann bekommt er Fieber. Das Fieber ist aber nicht die Krankheit, sondern das Fieber ist die Reaktion des Körpers auf eine Krankheit und ein übersteigertes Gesundheitsaktivismus, ein gesteigerter Gesundheitsaktivismus. Und diese gesteigerte Gesundheit, die spüren wir anhand von Fieber. Und wenn jetzt ein Arzt sagt, wir nehmen jetzt fiebersenkende Mittel, aber nur aus dem Grunde, dass wir das Fieber senken wollen, dann greifen wir in den Heilungsmechanismus ein. Das, was wir hier gerade haben, ist das, was du so schön beschrieben hast, Eva, in deinem Buch Blutgericht Europa. Da geht es ganz zum Schluss um das Thema Genesung für die Menschheit. Und diese Genesung für die Menschheit, das ist der Prozess, in dem wir jetzt sind. Das klingt alles jetzt so destruktiv und so untergangsmäßig. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Das, was wir erleben, ist der Ausbruch einer Krankheit. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Nehmen wir nicht diese Krankheit an, sondern nehmen wir den Gesundungsprozess an, den wir als Krankheit fehlinterpretieren, dann kommen wir raus. Der Krebs kann daran sterben, er kann aber auch gesunden, je nachdem, wie der Körper beispielsweise mit der Krankheit fertig wird. Und entscheidend ist, dass wir diese Zusammenhänge erkennen, dass wir gerade auf dem richtigen Weg sind, alle diese Dinge, die sich uns offenbaren. Alles, was wir momentan um die Ohren gehauen bekommen, stellt ja fest, dass wir aus dieser Matrix plötzlich herauskommen und einen Moment in die Wahrheit reinsehen. Wir haben die Wahrnehmung und können daraus die Wahrheit jetzt ableiten. Besser denn je. Und das ist genau der richtige Weg. Und jetzt denkt bitte wieder an das Licht am Horizont und vergesst euren Weg nicht, wo ihr drauf zuschreiten dürft.
Ja, auch wir beide müssen uns immer wieder rüsten, weil wir uns erschrecken. Das sind nicht nur diese Meldungen, das sind auch immer wieder Angriffe gegen uns. Und es ist ja ganz klar, ohne uns natürlich vergleichen zu wollen mit jemandem wie Donald Trump, aber es wird dann, wie du sagst, das berühmte Klopapier, das sind dann so die willkommenen Anlässe, um jemanden an die Wand zu nageln. Aber auch hier kann man einfach, wenn man selber in Bedrängnis kommt, wenn ihr so ein Thema habt, dass ihr am Arbeitsplatz gemobbt werdet oder weiter unter Druck gesetzt werdet, bitte vergesst nicht, was Andreas jetzt auch gesagt hat, dass ihr fest in eurem Gottvertrauen bleibt und in der Geduld. Wir müssen einfach Geduld haben, wir müssen gewisse Dinge aussitzen lernen. Das hat uns Frau Merkel schon sehr eindrucksvoll vorgemacht und auch übrigens ihr Vorgänger, Herr Kohl, zwar nicht der direkte Vorgänger, aber einer ihrer Vorgänger, Helmut Kohl, war dafür bekannt, egal mit was er angegriffen wurde, er hat gar nicht sich dazu geäußert, sondern hat das einfach stillgeschwiegen und ausgesessen. Und das ist eigentlich auch eine ganz gute Methode.
Richtig, so ist es. So müssen wir es ja auch machen. Und das macht auch ein Donald Trump. Denn Donald Trump beispielsweise hatte natürlich die Argumente großteilig auf seiner Agenda und er hätte darauf reagieren können. Aber anstatt darauf zu reagieren, hat man dann ihm Twitter abgeschaltet und verschiedene andere Möglichkeiten. Das heißt also, man hat ihm die Möglichkeit genommen, seine Argumente weiter an den Mann zu bringen. Und das ist eine Methode, die auf Dauer nicht unterdrückt, wenn man einen Deckel drauf macht auf den Pott, dann steigt der Druck in dem Kessel und der Deckel fliegt irgendwann wieder runter. Und deshalb nochmal, die Symptome, die wir jetzt hier haben, sind nicht die Krankheit, die wir jetzt erleben, sondern der Gesundungsprozess ist in vollem Laufe.
Ja, das sehen natürlich internationale Experten völlig anders. Also sowohl beim IWF als beim WEF als auch in vielen Regierungskreisen heißt es, dass wir so schwere Einbußen jetzt haben, Lieferkettenprobleme, Zusammenbrüche sogar, Energielieferanten machen zu und dicht und es gibt immer weniger Gas und Strom und Benzin beispielsweise, Öl. Und das zu immer höheren Preisen und die Conclusio immer bei diesen Erläuterungen unterm Strich bleibt eine und dieselbe. Das liege daran, dass es diese schwere Pandemie auf der ganzen Welt gebe und so viele Menschen schwer erkrankt seien und deswegen eben ihre Arbeit nicht verrichten können. Und wenn die kleinen Rädchen in dem großen Getriebe ausfallen, dass dann natürlich irgendwann das ganze Getriebe stockt, das sei klar. Also es ist schon eine etwas einseitige Sichtweise, das Ganze. Und Andreas, gerade diese Gaskrise, wo wir ja verschiedene Informationsgeber haben aus West und Ost und aus Banken und natürlich dann eben auch von NGOs und den Regierungen. Jeder fragt sich doch im Moment, woran liegt das denn, dass das Gas im Moment so teuer ist und explodiert und durch die Decke geht? Und das hast du mal versucht herauszufinden und da bin ich jetzt selber gespannt.
Ja, also vielleicht mal, weil es gibt so viele Dinge, die momentan im Raum kursieren und Bashing und so weiter. Und ich habe einfach mir mal Gedanken gemacht, wie wir mal ganz einfach runterbrechen können, um diese nie dagewesene Preisexplosion bei Erdgas besser zu verstehen. Besonders betroffen von dieser Gaspreisexplosion sind ja die energieintensiven Industrien, Stahl, Aluminium, Kupfer, Zement, Chemie. Was sind aber die Gründe für diese Entwicklung? Das ist wichtig. Global gibt es natürlich eine momentan ganz erhebliche Nachfrage nach Gas. Und die offizielle Begründung lautet natürlich, das ist die Erholung nach der Pandemie. Ich würde eher einschieben, das sind eher die Pandemie-Maßnahmen, die man gemacht hat, um eben halt die Wirtschaft erst einmal runterzuhauen. Allein China verbraucht immense Größenordnungen an Gas und das ist auch ein wesentlicher Faktor für die Preissteigerung. Aber ein weiterer Druck auf die Gaspreise in Europa entstand im letzten Jahr durch einen drastischen Rückgang auch der einheimischen Produktion. Wir dürfen nicht vergessen, in Deutschland wurde auch Gas gefördert und zwar in nicht einem unerheblichen Maße. Und das führte zu einer zusätzlichen Importnachfrage in Europa. Man muss wissen, in Deutschland ist Gas inzwischen mit über 30% Anteil am sogenannten Primärenergiemix der stärkste Energieträger. Und spannend ist dabei, in der EU und in Großbritannien sind die Importe von verflüssigtem Erdgas in den letzten 8 Monaten um über 17% im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen, trotz verbesserter Konjunktur. Und das, was wir jetzt erleben, sind Trägheitsmomente. Was liegt dahinter? Man kann durch eine völlig unkalkulierbare Politik der Deindustrialisierung als ordentlicher Unternehmer kaum noch mittelfristige Prognosen machen. Ja, allein durch die willkürlich erscheinenden Lockdown-Maßnahmen kann man ja gezielt Unternehmen vernichten, wie wir heute wissen. Und aufgrund der politisch wirren Entscheidungen bestellen die Unternehmen natürlich nicht die Energie, wie es unternehmerisch angebracht wäre. Denn sie wissen nicht, wenn sie heute auf irgendein Datum bauen und sagen, okay, wir brauchen dann die Energie, um wieder mit der Produktion anzufangen, dann weiß man nicht, ob aus irgendeinem Parlament kommt, oh, alles wieder stoppen, wird wieder alles runtergefahren. Also bestellen sie vorsichtshalber nicht, um das Unternehmen nicht zu gefährden. Und das sind diese völligen Fehlinformationen und auch diese Fehlpolitik, die dahinter steht. Ein weiterer ganz wichtiger Faktor, nicht zuletzt auf Druck der EU-Kommission, die spielt ja immer eine große Rolle, gibt es immer weniger langfristige Gaslieferverträge mit einer Ölpreisbindung. Das sind also die, dass man Öl- und Gaspreise zusammengekoppelt hatte, dass man Kalkulierbarkeit hat als Gasproduzent oder als Gasverbraucher. Dadurch führt eine schnell steigende Nachfrage natürlich zu rapide steigenden Preisen. Wenn jetzt also plötzlich nachgefragt wird, dann steigen die Preise ins Unermessliche. Hätte man eine langfristige Preisbindung gehabt, würde das alles gar nicht passieren. Hätte man machen können, hat aber EU abgelehnt. Wir stellen also auch hier fest, dass durch die destruktiven Entscheidungen sowohl der nationalen Politiker in Europa beziehungsweise dem Hinterherlaufen der schädigen EU-Vorgaben diese Preisexplosion regelrecht forciert wurde. Die ist künstlich gemacht worden. Hier fallen einem dann natürlich sofort die NGOs wie World Economic Forum und so weiter ein, deren Narrative man ja offenbar irgendwie politisch blind folgt. Das ist mir dabei aufgefallen. Was noch wichtig ist, die Kohlekraftwerke in Europa sind eigentlich ein ganz wichtiger Faktor für die Gasmarktpreise. Den Zusammenhang muss man erstmal erkennen. Wenn die Gasmarktpreise, nämlich die Gaspreise, auf ein bestimmtes Niveau steigen, also zu hoch werden, dann wird die Kohleverstromung wirtschaftlich, logischerweise, weil es dann billiger wird als Gas, und ein weiterer Anstieg des Gaspreises wird verhindert. Man kann einfach die Stromproduktion dann kurzfristig auf Kohle umlagern und in dem Moment geht die Nachfrage nach dem Gas zurück und dann fallen die Gaspreise auch wieder. Ja, durch den beschlossenen Kohleausstieg sind aber immer weniger Kohlekraftwerke überhaupt am Netz. Zusätzlich wird auch noch der CO2-Preis politisch nach oben getrieben. Und dadurch wird die Kohleverstromung nochmal extrem verteuert, sodass ein Deckeln des Gaspreises erst auf einem sehr viel höheren Niveau eintritt, beziehungsweise, wie wir heute sehen, gar nicht mehr wirken kann. Dann ist noch ein ganz wichtiger Punkt, der mir auch aufgefallen war. Nach dem letzten ungewöhnlich kalten Winter musste der Hauptlieferant Gazprom in diesem Sommer zunächst die russischen Speicher wieder füllen. Dieser Sommer war also wichtig, um mögliche Engpässe zu Hause vorzubeugen. Und das ist auch wichtig. Die Russen sorgen nämlich dafür, dass als erstes für ihre eigenen Bürger übrigens die Gasreserven aufgefüllt werden. Das ist übrigens auch ganz vernünftig, bevor man es exportiert. Das haben sie jetzt gemacht. Denn im ungewöhnlich heißen russischen Sommer dieses Jahr brauchte man auch viel Gas für Klimaanlagen in Russland. Also die hatten einen harten Winter und einen heißen Sommer. Dazu gab es dann noch einen Ausfall einer großen Kompressorstation in Russland. Das war so ein spezieller Fakt, der eingetreten ist, der ging kaputt und das spielt auch eine Rolle. Interessant ist eines, die westliche Welt sieht bei diesen ganzen selbstgemachten fehlpolitischen Zusammenhängen nur einen Schuldfaktor und der heißt Putin. Das ist das absolut Irrsinnige. Also man unterstellt eine bewusste Einflussnahme auf die Preise, um Nord Stream 2 an den Start zu bringen. Die Ukraine spricht sogar von einer Erpressung Russlands. Also von den ganzen Faktoren, die ich jetzt genannt habe, kein Wort. Putin ist schuld an allem. Unfassbar. Fakt ist eines, dass Gazprom gegenüber dem Vorjahr 2020 seine Gasproduktion um 20% erhöht hat und allein die Exporte nach Deutschland durch Gazprom stiegen um knapp 40%. Also die Exporte sind gestiegen, aber die anderen Faktoren, die Deutschland und Europa selbst sich eingebrockt hat, kann man selbst mit 40% Importerhöhung aus deutscher Sicht, aus russischem Gas, nicht kompensieren. Übrigens auch die Bundesregierung bestätigt, dass die bestehenden Verträge von Russland alle eingehalten werden. Das finden wir nur nicht in der Presse. Es ist nichts Ungewöhnliches. Wir erkennen also die komplette Absurdität der Situation. Russland erfüllt alle Lieferverträge und steigert die Gesamtexporte in diesem Jahr auf Rekordniveau. Und aus diesen ganzen genannten Fakten abzuleiten, Russland sei kein verlässlicher Partner oder wolle gar erpressen, ist natürlich paradox. Übrigens, wie soll man eigentlich eine EU-Politik einschätzen, wenn man Russland eine Art Monopol des Gases zugesteht, was sie nämlich durchweg haben, weil das meiste Gas auf der Welt in Russland liegt, aber gleichzeitig dieses wichtige Land der Erpressung bezichtigt. Was hat man eigentlich vor? Ja, also viel dümmer kann man politisch kaum agieren.
Ja, danke für diese Einordnung und Sichtweise, wie man die Dinge auch einmal betrachten könnte. Und während tatsächlich viele auf dem russischen Präsidenten Putin und seiner Regierung herumhacken, einerseits, findet auf der anderen Seite jetzt gerade heute an diesem Tag, in diesen Stunden, eine Podiumsdiskussion statt im Rahmen der russischen Energiewoche. Und hier wird unter der Moderation von CNBC, also einer amerikanischen Station, wird Wladimir Putin zusammen mit dem CEO von BP, von Total Energies, von ExxonMobil und von Daimler, die gesamten CEOs sind dabei, eine Reihe von Energiethemen diskutieren, meldet CNBC. Und Russland hat heute geäußert, die Gaslieferungen nach Europa seien auf dem Höchststand. Jede Erhöhung müsse jetzt mit Gazprom ausgehandelt werden. Wolltest du was dazu sagen? Ich mach noch mal weiter. Und der Kreml-Sprecher Peskow hat heute laut der Nachrichtenagentur TASS gesagt, dass Russland im Rahmen der bestehenden Verträge die maximale Menge an Gas nach Europa bereits liefere. Und eine mögliche Erhöhung der Lieferungen müsse über den staatlichen russischen Energieriesen Gazprom ausgehandelt werden. Und Moskau sei bereit, den Gastransit durch die Ukraine zu erhöhen. Da hatten wir neulich schon mal drüber gesprochen. Wenn die Europäische Union ihre Käufe erhöhe, das scheint allerdings im Moment noch gar nicht der Fall zu sein, dass man von der Europäischen Union aus Anstalten macht an Russland und sagt, wir brauchen mehr Gas, während die Mainstream-Medien gefüllt sind inzwischen mit Angstszenarien, was das für ein düsterer und kalter Winter werden könnte für Europa, wenn es vielleicht richtig eisig kalt draußen wird. Und Herr Peskow sagt laut TASS, wir können sagen, dass Russland alle vertraglichen Verpflichtungen unter dem oberen Grenzwert einwandfrei erfüllt. Das heißt, dass alle Liefermengen im Rahmen der bestehenden Verträge und Vereinbarungen erhöht wurden.
Ja, das ist genau das, was ich hier gerade auch versuchte nochmal darzustellen. Wir erkennen eines, dass die politischen Entscheidungen der Nationalstaaten in Europa und die EU in Verbindung mit ihren ganzen Konstruktionen, die wir permanent diskutieren, ganz klar verantwortlich sind für diese Situation. Wir können doch beispielsweise Gas, das ist ja eine Leitung und durch diese Leitung wird das Gas durchgetrieben, da kann man nicht beispielsweise innerhalb von Knopfdruck, wie ein Fax oder irgendeine E-Mail, beispielsweise das Gas transportieren von A nach B und dann sind plötzlich die Speicher auf Knopfdruck voll. Das muss ja erst einmal voll laufen. Wer mal einen großen Eimer oder ein Schwimmbecken mit einem Gartenschlauch voll gemacht hat, der weiß, wie lange das dauert, bis man so einen Schwimmbecken wieder voll hat für so ein kleines Kind. Und genauso funktioniert das mit dem Gas. Da gibt es überall diese großen Gasbehälter, die dort stehen. Das ganze Gas kommt dann angeliefert durch einen Schlauch gewissermaßen. Und dann dauert das, bis das voll wird. Und wenn die Unternehmer in Europa eben nicht kalkulieren können, aufgrund der völlig verfehlten europäischen Politik und der Nationalpolitik der europäischen Mitglieder in deren Regierungen, können Unternehmer eben nicht kalkulieren und können sagen, wir können langfristige Gasverträge eingehen. Würde ein Unternehmen sagen, wir nehmen Russland so und so viel Gas ab im kommenden Jahr, dann sind sie verpflichtet, das abzunehmen, weil das Verträge sind. Russland muss doch genauso kalkulieren wie auch die Verbraucher. Wenn aber die Politik scheinbar willkürlich einfach sagt, Lockdown, Ende, wir machen jetzt was nicht, oder die chinesische Politik auch in Verbindung damit eine Rolle spielt, dann, wobei natürlich viele europäische Unternehmen in China selbst ansässig sind, also das sind ja auch Zusammenhänge dazu erkennen, dann ist es für keinen Unternehmer mehr kalkulierbar. Wie soll ich mich denn entscheiden, dass ich die ganzen Energiespeicher wieder voll mache, wenn ich eventuell gigantische Summen dafür ausgebe und plötzlich wird der Laden dicht gemacht, ich kann sie nicht nutzen, da bin ich schneller pleite, als ich gucken kann. Die Unkalkulierbarkeit aufgrund der politischen Lage in Europa ist der Hauptgrund dafür, dass die Menschen irgendwann in Deutschland frieren müssen. Das sind rein politische Fehlentscheidungen auf ganzer Ebene.
Ja, das sind harte Worte von dir. Das ist deine Meinung, die du dir zusammengetragen hast aus vielen Informationen. Und so werden wir die natürlich in offiziellen Medien nicht finden. Genauso wenig wie, hier ist nämlich jetzt gerade eine ganz aktuelle Meldung aus Russland von OSN Media hereingekommen, übersetzt worden. Der hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, der Mann heißt Josep Borrell, der hat offenbar geäußert, und das weiß man aus dem Public News Service, dass die EU ihre Gaslieferungen aus Russland erhöhen muss. Ich habe jetzt gerade mal versucht zu schauen, in deutschsprachigen Medien über diese Meldung etwas zu bekommen und zu finden, finde aber nichts. Muss ich nachher noch mal in Ruhe suchen, aber es sieht nicht so aus, als ob von dieser Äußerung irgendwas bislang nach außen gedrungen ist. Aber in Russland weiß man das offenbar. Und es hat sich dann geäußert ein, jetzt muss ich gerade mal schauen, Mitglied des Föderationsrates Wladimir Chabarow sagte dazu, Europa habe endlich erkannt, dass nur Russland ihm bei der Bewältigung des kalten Winters helfen kann. Er betonte, dass die Erklärung über die Pläne, die Russen um eine Erhöhung der Gaslieferungen zu bitten, in Wirklichkeit ein Eingeständnis der EU sei, dass sie einen Fehler gemacht haben, als die EU-Mitglieder den Vereinigten Staaten vertrauen. Also von Amerika, die Länder davon überzeugt hätten, dass Gazprom unzuverlässig sei. Russland habe stets erklärt, dass Nord Stream 2 ein rein kommerzielles Projekt ist, das keinen politischen Hintergrund hat. Und es war die mangelnde Bereitschaft, heißt es in diesem Artikel hier, diese einfache Wahrheit auf Betreiben der USA anzuerkennen, die die Gaskrise in den EU-Ländern letztendlich ausgelöst habe.
Ja, und hier haben wir es wieder. Also, das ist interessant. Die EU beispielsweise widerspricht nicht, wenn der amerikanische Präsident Biden Herrn Putin als Mörder bezeichnet, um zumindest ein Signal zu senden, dass es ihnen zu weit geht. Man stelle sich vor, Herr Trump hätte irgendwelche Dinge in dieser Art gesagt, aber bei Biden werden die Sachen eben halt mehr oder weniger ignoriert. Und trotz dieser permanenten Angriffe, permanent diese Schuldgeschichte, dieses Bashing, Russland, Putin bashen in jeder Form und gleichzeitig kommt hier die Bitte, wir müssen erhöhen. Es gibt genügend Pipeline, es gibt Nord Stream 1, es gibt Nord Stream 2, es gibt eine türkische Line und es gibt auch noch durch die Ukraine die große Pipeline. Das heißt, Russland ist bereit, ich muss ehrlich sagen, ich wundere mich, mit welch einer Ruhe und Intelligenz sie diese Politik führen, während im westlichen Bereich nur Bashing und Säbelrasseln zu hören ist in den Mainstream-Medien. Das ist das Erschreckende für mich. Also nochmal, es stimmt, Russland hat die größten Gasreserven der Welt und Russland ist in der Lage, Europa mit Gas zu versorgen, dass keiner frieren muss. Es liegt also ganz allein an der Politik, wenn jemand friert und wenn jemand eben halt plötzlich in diese Schwierigkeiten kommt, die wir gerade haben, dann brauchen wir die Schuld nicht in der Sowjetunion, in der ehemaligen zu suchen, die mittlerweile ja das freiheitlichere Land ist gegenüber der westlichen Welt, die ja wirklich sozialistisch geführt wird und nur noch mehr oder weniger politische Einflussnahme geführt wird. Und hier muss man noch mal eines sagen. Es gibt ein Modell zum Beispiel der sozialen Dreigliederung. Ich will das jetzt nur ganz kurz sagen. In dem Moment, wenn die Wirtschaft in die Politik und die Politik in die Bildung eingreift und umgekehrt und alle miteinander vernetzt sind, dann kommt genau dieser korruptionsartige, verfilzte Ball zusammen, mit dem diese gesamten Fehlstellungen erst möglich wurden. Eine Gewaltenteilung ist nicht nur in der Politik, Legislative, Judikative, Exekutive, sondern auch zwischen Wirtschaft, Politik, Kultur, wozu auch dann eben halt die Wissenschaft und so weiter gehört. Solange das nicht der Fall ist, kann es nicht funktionieren. Das nur als kurzer Einwurf.
Ja, ich danke dir für diese Einordnung. Vielleicht noch eine weitere Information aus diesem Artikel hier. Es hatte sich ja da geäußert, Wladimir Chabarow, Mitglied des Föderationsrates in Russland, der hat weiterhin gesagt, Die Verantwortung für die Gaskrise in Europa liege zu einem großen Teil bei den Amerikanern, die die Länder überredet hätten, zu ihren Gunsten auf russischen Treibstoff zu verzichten. Und jetzt in der Krisensituation, wo alle sie so dringend brauchen, verkaufen die USA Treibstoff an diejenigen weiter, die höhere Preise bieten können. Und Herr Chabarow betonte, dass Russland so etwas nie getan habe, weil es ein zuverlässiger Partner sei.
Ganz klar, und das stimmt. Und es geht jetzt hier wirklich, kommt mir manchmal vor, als ob ich hier nur noch Russland verteidige. Das ist nicht richtig. Aber das sind die Fakten, wie wir sie haben. Das bedeutete auch im Rahmen dieser Umweltpolitik, der grünen Politik, die wir in Europa ja so hochhalten, hat man darauf gesetzt, dass man permanent mit den großen, schweren Tankern, die mit Schweröl fahren, die eher Schweröl und so weiter auch verklappen, beispielsweise in den großen Meeren, also wirklich schmutziges Öl und schmutziges Gas, welches über den Atlantik geschippert wird, während auf der anderen Seite das Ganze sauber durch eine Pipeline durchgedrückt wird, durch einen einzigen Kompressor, der in der Lage ist, dort so viel Druck aufzubauen, dass man das da durchschieben kann. So einfach ist diese gesamte Welt. Und wenn man jetzt auch noch auf den Partner gesetzt hat, USA in diesem Fall, und jetzt im Nachhinein man wirklich feststellt, dass die USA natürlich das Geld nehmen, was sie kriegen können, und das zulasten Europas. Daran erkennt man, wie viel haben eigentlich diese Freundschaftsbeteuerungen innerhalb der westlichen Welt wirklich an Wert. Ich will das jetzt nicht behaupten übrigens, sondern ich will die Frage gestellt haben.
Hast du klar und deutlich gemacht. Ja, und RT.com schreibt, dass jetzt eben diese hohen Preise für Kohle und Gas zu einer weltweiten Stromkrise führen. Vor allem in China und Indien seien kaum noch Kohlereserven zu bekommen. Das dürfte jetzt das nächste Problemszenario werden. Und es heißt, Peking hat eine sofortige Ausweitung der Kohleproduktion in der inneren Mongolei um fast 100 Millionen Tonnen angeordnet, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Also die tun genau das Gegenteil von dem, was man in der EU bzw. hauptsächlich in Deutschland tut. Da baut man die Kohle zu und sagt, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und eben angesichts der weltweiten Energiekrise macht Berichten zufolge die Produktionssteigerung fast 3% des gesamten chinesischen Verbrauchs an Kraftwerkskohle aus. Die regionale Energiebehörde der Inneren Mongolei hat die Städte Wuhai, Ordos und Hulunbui sowie die Präfektur Xilin-Gol angewiesen, die dort vorhandenen 72 Bergwerke unverzüglich auf die vorgeschriebenen höheren Kapazitäten umzustellen. Insgesamt hätten die betreffenden Bergwerke bisher eine genehmigte Jahreskapazität von 178 Millionen Tonnen. Und die staatliche Zeitung Inner Mongolia Daily berichtet, die Kohlearbeitsgruppe soll die Bergleute dazu drängen, die Produktion kompromisslos zu erhöhen, während die Energiearbeitsgruppe die Stromerzeuger dazu bringen will, die Deckung des Strom- und Wärmebedarfs im Winter zu garantieren.
Tja. Und was interessant ist auch hier wieder dabei ist, dass damit China zu einem immer planmäßigeren Land wird, welches man als Unternehmer dann auch kalkulieren kann. Wenn die sagen, wir haben nicht genügend Energie, dann sorgen sie dafür, dass die Energie eben halt kommt. Und das bedeutet natürlich viel, für die vielen westlichen Unternehmen in Europa auch große Standorte, wo viele Arbeitsplätze abhängen, jetzt in Deutschland zum Beispiel, in Frankreich, in Spanien, wo auch immer, dass die ihre Produktion natürlich jetzt nach Fernost immer mehr verlegen werden, weil sie da nämlich eine entsprechende Energiegarantie haben. Und hier sehen wir wieder, wie diese eurasische Platte komplett sich immer nur noch auf diesen Kontinent hinaus konzentriert. Russland bietet ohne Ende Gas zum Beispiel an China an und das fließt. Die haben langfristige Verträge. Mongolei wird Kohle abgebaut. Iran baut gerade eben halt die ganz großen Pipeline über Afghanistan durch den Hindukusch an die Grenze nach Xinjiang, also an die westliches China, wo auch ein großer Industriestandort Ort ist. Und genau dort findet alles statt. Und auch Indien, die als Werkbank der USA auch missbraucht wurden oft, die stehen jetzt immer mehr auch auf der chinesischen Seite, werden vielleicht auch bald das bevölkerungsreichste Land der Welt sein. Diese ganzen Faktoren spielen jetzt eine große Rolle. Und wenn ich mir dann die Kommentare der westlichen Politiker, also gerade wenn ich jetzt sehe, die neue deutsche Bundesregierung, die wir jetzt erwarten, deren Funktionsträger und Minister, da habe ich schon meine Bedenken.
Ja, ich möchte gerade auf Indien auch noch mal kommen, denn da gibt es eben, wie du auch schon sagtest, erhebliche Probleme bezüglich der Kohleversorgung. In diesem Land herrscht daher, auch darüber haben wir schon gesprochen, eine Stromkrise. Vielen Unternehmen wird da auch einfach über den Tag mal der Strom abgeschaltet. Der Ministerpräsident von Delhi warnte davor, dass auch die indische Hauptstadt und ihre 20 Millionen Einwohner betroffen sein könnten. Er schrieb auf Twitter, Delhi könnte eine Stromkrise drohen. Ich persönlich beobachte die Situation sehr genau, schreibt er. Wir versuchen unser Bestes, um diese zu vermeiden. Und er fügte hinzu, dass er Premierminister Modi offiziell zum Eingreifen aufgefordert habe. In einem Brief sagte er, man solle den Kraftwerken in der Hauptstadt mehr Kohle und Gas zur Verfügung stellen. Und nach seinen Angaben verfügten viele von ihnen Anfang der Woche über Kohlevorräte, die nur für einen Tag reichten. Und er wies in seinem Schreiben darauf hin, dass sich die Kohleknappheit bereits seit 3 Monaten hinziehe. Diese Lage habe auch Auswirkungen auf die Gaskraftwerke, die damit ebenfalls unterversorgt seien.
Ja, genau, das sind die Situationen. Aber nichtsdestotrotz ist es so, in diesen Welten wie Indien ist man natürlich einfacher ohne Strom. Die Menschen sind natürlich auch in einem ganz anderen Lebensstandard und können es natürlich auch besser durchstehen als in unserer westlichen, sogenannten ganz modernen Welt, wo die Menschen schon kaputt gehen, wenn die Klimaanlage plötzlich nicht mehr geht und dann mehr oder weniger zusammenbrechen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind natürlich auch in dieser völligen Welt der Vollkasko-Mentalität gelandet, dass alles geliefert werden muss, der Staat auch alles regelt. Ich kenne viele Inder. Ich war eine lange Zeit lang in Sri Lanka. Ich kenne die Mentalität auch der indischen Menschen dort. Und die sind in der Lage, übrigens genau wie die russischen Menschen und auch die meisten Chinesen auf dem Land, mit ganz wenig sehr gut auszukommen. Und die sind in der Lage, krisenerprobt zu sein. Das ist in der verweichlichten westlichen Welt, die über Jahrzehnte entstanden ist, natürlich wirklich ganz anders. Also deshalb wundert es einem auch nicht, wenn wir heute solche Politiker haben und einen Blackout forcieren. Ich weiß nicht, ob wir das Thema nochmal haben mit Strom oder sowas heute noch. Das wäre auch nochmal ganz interessant, weil ich mich da mit jemandem unterhalten habe über das Thema Blackout. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch anliegt.
Ja, dann mach es doch gleich, sprich gleich. Ich habe hier noch was anderes auf der Liste, aber das sind ja die Themen, die jetzt im Moment die Menschen beschäftigen. Vielleicht gerade noch mal, wir haben neulich mit verschiedenen Personen zusammengesessen und uns unterhalten, die mehr oder weniger ohne Wasseranschluss, ohne Stromanschluss so in den Wäldern leben und davon berichten, dass wenn man das erstmal verstanden hat, wie das funktioniert und wie man sich in den Kreislauf der Natur einstellen kann und tatsächlich auch damit nicht jetzt in den Wetterbericht guckt, um zu sehen, wie wird das Wetter, sondern naja, es ist ja jetzt auch nicht mehr so ganz einfach am Himmel das zu erkennen, was eigentlich zu erkennen sein soll, aber die trotzdem sagen, im Einklang mit der Natur zu leben, das schärft natürlich das Bewusstsein und vor allem, da hat man dann auch nichts dagegen, wenn es kalt ist, mal ein paar Wollsocken mehr anzuziehen und ein paar Pullover mehr und einfach die Dinge auszuhalten und den wärmenden Punkt in einem Haus oder in einer Hütte oder in einem Zelt oder was immer man auch hat, in der Mitte, wo der Ofen brennt, dort eben zu sein und ansonsten halt einfach so, wie unsere Vorfahren das auch noch kannten, auszuhalten, dass es dann in anderen Räumen kälter ist.
Ja, nun soll es nicht so sein, dass wir sagen, wir präferieren jetzt ein Leben im Wald, in dem man irgendwo versucht, irgendwie zu überleben, sondern einfach nur mal als Beispiel, um sich wieder mit der Natur auseinanderzusetzen. Ja, das war früher auch so. In meiner Kindheit auf den Bauernhöfen, da kenne ich das noch, da gab es die gute Stube und die wurde geheizt und die Räume rundum waren einfach kalt. Und man hat dann in dem warmen Raum gelebt. Und heute ist es ja sogar so, dass man, das kennen wir aus dem Sowjetparadies und auch aus der DDR, das sind ja die sozialistischen Auswüchse, die wir momentan gerade wieder erfahren, bloß auf anderen Themen. Da hat man dann beispielsweise eine Fernwärmeheizung aufgebaut und man hat dann die gesamten Buden vollgeheizt. Da kam eine bestimmte Temperatur rein. Es gab keinen Thermostat mehr, mit dem man die Temperatur regeln konnte. Und wenn es einem zu warm war, im Plattenbau hat man die Fenster aufgemacht und hat die Wärme eben halt rausgelassen. zurückgelassen, dass es dann wieder ein bisschen kühler wurde. Also das sind ja die Dinge.
Ja, so ist nämlich die Klimaerwärmung entstanden, weil die Fenster alle aufgemacht haben und die Wärme rausgelassen haben.
Ja, also das sind eben halt die sozialistischen Auswirkungen. Und genau das, interessanterweise unter umgekehrten Vorzeichen des Umweltschutzes und der sogenannten Klimaerwärmung, der man entgegenwirkt. Einer im Fernsehen hat neulich im Kommentar gesagt, dass wir die Klimaerwärmung im Griff haben. Irgendwie sowas, als ob jemand das Klima im Griff haben könnte. Also wir sind da ja in einer Arroganz abgelaufen. Das ist ja kaum noch zu fassen.
Ja, wie du gerade sagst, die gute Stube, also es kann ja und es wird mit ziemlicher Sicherheit zu Stromausfällen im Winter kommen in Europa. Dazu kannst du gleich was sagen, Andreas. Und deswegen, wer jetzt zum Beispiel nicht so einen Ofen hat, den er auch mit Holz feuern kann, der sollte zusehen, dass er eine Wärmequelle wie einen Petroleumofen oder irgendetwas hat, der irgendwo in einem Raum aufgestellt werden kann, in dem man sich dann sammelt. Sicher ist es auch wichtig, dass man eine Kochgelegenheit hat, die unabhängig von Strom und Gas ist, um eben auch wenigstens ein wärmendes Mahl am Tag zu kochen, zumindest den wichtigen Kaffee. Aber du hast, Andreas, oder Tee, du hast mit jemandem gesprochen, der sich mit dem Thema Energieversorgung vor allem in Deutschland und Europa beschäftigt. Und da gibt es auch wieder einige Erkenntnisse.
Ja, das war für mich ganz interessant. Also mein Expertenteam und Informantenteam, die ich sehr, sehr genau mir aussuche. Es gibt da ganz viele, die sich mit uns in Verbindung setzen. Aber es ist schon ganz wichtig, dass ich dann auch weiß, dass die Sachen wirklich sachverständig sind. Und da hatte ich jetzt gerade ein entsprechendes Gespräch mit einem Ingenieur, der sich vor allem mit der Umspannungstechnik auseinandersetzt in Europa. Wir haben ja eine Höchstspannung, eine Hochspannung und eine Niederspannung. Und zwischen diesen einzelnen Spannungsarten, die ja runtergefahren werden, dann gibt es dann sogenannte Umspannmechanismen. Das sind bestimmte Geräte, das sind quasi mehr oder weniger kleine Häuschen mit einem großen Zaun drumherum. Die stehen dann irgendwo in der Natur. Und dort finden wirklich hochkomplexe Zusammenhänge statt, die relativ einfach zu verstehen sind, wenn man von Physik ein bisschen was versteht. Aber die meisten verstehen ja nichts davon. Manchmal ist es vielleicht sogar ganz gut. Denn ich habe ihn gefragt dann auch, wie groß siehst du denn die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts? Und er sagte auch sofort aus der Pistole geschossen. Er ist in einer sehr hohen Funktion und sagte, wir rechnen momentan also nicht mit einem ob, sondern nur noch mit einem wann. Und es werden momentan Manöver durchgefahren. Und das Manöver heißt dann Blackout Westeuropa. Also Blackout Westeuropa ist natürlich schon eine Größenordnung. Da ist also Frankreich, Spanien, Holland, Deutschland und so weiter, Dänemark, alles mit dabei. Was würde passieren, wenn so etwas passiert? Und dann frag dich mal so einfach, ja, was glaubst du denn, wie so etwas passiert? Könnte es durch einen Cyberangriff sein? Sagt er, viel zu komplizierten Cyberangriff braucht man überhaupt nicht. Da braucht man viel zu, das kann man ganz simpel machen. Also ein paar sachverständige Techniker, ich will nicht erklären, wie es geht, das würde ich auf gar keinen Fall jetzt wollen. Aber wenn ich an ganz bestimmten neuralgischen Punkten mit einem bestimmten Zeitplan, mit 5 Leuten, mit einer bestimmten Mechanismus, in einer bestimmten Methode, die man überall kaufen kann, die man überall regeln kann. Und ich steige dort einfach in ein solches kleines Gebäude ein und drücke nur einen ganz bestimmten Knopf. Oder es gibt ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel in bestimmte technische Anlagen zum Beispiel einfach Graphit reinzuschmeißen. Es gibt ja so Graphit, das ist ja ein sehr leitendes Material. Und wenn man sowas einfach darüber schmeißen würde, dann haben wir natürlich jetzt einen Kurzschluss und einen Schmelzvorgang, der daraus entstehen kann. Und wenn man das gezielt an bestimmten neuralgischen Punkten machen würde, ich will jetzt aber nicht wirklich weiter darauf eingehen, dann könnte man innerhalb von einer Minute, innerhalb von einer Sekunde komplett Europa lahmlegen mit Strom. Und das würde dann natürlich wieder entsprechend dauern, bis man das wieder in Gang setzen würde.
Aber das macht doch keiner.
Nein, das macht natürlich keiner. Also man braucht da keine Bomben, man braucht da auch keine großen Terroranschläge dafür, sondern einfach nur ein paar sachverständige Menschen. Und das Interessante ist, dass sie es alle wissen, die in dieser Branche arbeiten, die wissen, wie es läuft mit der Stromversorgung, mit den Umspannmechanismen und auch mit den Stromtransporten. Das Ganze in Verbindung mit einer völlig verfehlten Energiepolitik, die Politiker haben offenbar wirklich, und das ist der einheitliche Tenor bei diesen Experten, offenbar nicht den Hauch einer Ahnung, wie die Zusammenhänge laufen. Aber sie sind ja auch nur die Entscheidungsverkünder, wie wir ja heute wissen. Denn die Entscheider liegen ja offenbar auf einer wiederum ganz anderen Ebene. Und da schloss sich für mich dann auch so der Kreis. Und für mich war das Erschreckende, wie schnell man einen Blackout eigentlich auslösen könnte und was das für gigantische Konsequenzen hätte. Und das hat mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Das will ich zumindest mal loswerden. Es ist durchaus vorstellbar, dass so etwas gezielt eingesetzt wird. Und dass es noch nicht eingesetzt wurde, ist offenbar ein Zeichen dafür, dass es noch gar nicht gewollt ist.
Also das ist ja jetzt hier richtig verschwörungsmäßig, was du hier losgelassen hast. Da muss ich auch eingreifen und sagen, das kann man sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass so etwas sogar vorsätzlich gemacht werden könnte oder sollte. Aber was doch sehr spannend ist, es gibt zu all dem, was hier derzeit passiert mit überhöhten Preisen für die Energieversorgung, das Benzin ist auf Höhen wie selten, die Menschen im Land stöhnen immer mehr unter dem, was da passiert. Aber dann gibt's doch so ein paar Leute aus Politik und Medien, die sich dazu ganz ungeniert äußern, wie beispielsweise die frühere SPD-Spitzengenossin Katharina Barley, die war, glaube ich, Justizministerin, und die hat im WDR-Talk hart aber fair geglänzt, wie es hier in einem Bildvideo wiedergegeben wird, mit Luxusratschlägen. Wörtlich sagt sie, die Kilowattstunde, die am billigsten ist, ist die, die man nicht verbraucht. Wer sich neue Fenster einbaut oder gedämmt hat, der komme voll in den Genuss staatlicher Förderung und könne jubeln. Hey, jede Stunde, die jetzt teurer ist, habe ich mehr gespart.
Ja, also eine Verhöhnung der Menschen. Nach dem Motto, mal kurz übersetzt, heißt, wenn ihr nicht genügend Geld habt, um zu heizen, braucht ihr euch eigentlich nur neue Fenster einbauen. Also, wer kein Geld hat zum Heizen, liebe Frau Barley heißt sie, glaube ich, ja? Liebe Frau Barley, der hat auch kein Geld, auch geförderte Fenster zu bauen. Also für diese Fenster, die man dort einbaut in seiner Bude, da kann ich wahrscheinlich 5 Jahre heizen, auch wenn es gefördert wird. Es ist wirklich eine Verhöhnung und es zeigt, dass genau das Niveau der energiepolitischen Denkstrukturen, die dahinter stehen.
Ja, und du hast ja, wie ich heute Morgen schon gesehen habe, einen neuen Lieblingskommentator bei den Tagesthemen. Der Mann heißt Detlef Flinz und hat gestern Abend den Tagesthemenkommentar sprechen dürfen. Und der ist ein bisschen ähnlich wie die Frau Barley. Der hat so eine Art, das zu begründen, dass er also diesen Preisschock bei Öl und Gas sogar feiert. Also, er sagt, der ist übrigens Dozent für Verbraucherjournalismus an der Kölner Journalistenschule, und er sagt gleich zum Anfang seines Kommentars, er ist da, der Preisschock. Gut so. Denn nur wenn Öl und Gas spürbar teurer werden, kriegen wir die Erderwärmung in den Griff. Und die Bild-Zeitung schreibt, dabei scheint er die Argumentation der Klimafanatiker von Extinction Rebellion zu übernehmen, die nicht glauben, dass der Mensch mit innovativen neuen Techniken gegen den Klimawandel ankämpfen kann, sondern sofort und radikal zu Lasten des Konsums sein Verhalten ändern müsste. Herr Flinz hat also wörtlich in dem Kommentar weitergesagt, mehr Windräder und Solarenergie. Solange wir nicht warten, so lange können wir nicht warten und sollten froh sein, dass wir gezwungen werden, Konsum und Produktion zu ändern.
Ja, mich erinnert das Ganze irgendwie an eine Art Funktion Söldner, die dahinter steht. Also mich macht das wirklich atemlos, wenn ich sowas höre. Wenn Menschen dieser Art, die auch noch als Dozent arbeiten und offenbar noch mehr von ihrer Art hervorbringen versuchen, das sind nämlich genau diese Trichterargumente, die ich gesagt habe. Lernt nicht selbst zu denken, sondern ich gebe euch jetzt das Wissen vor, und wenn ihr das ordentlich wieder abspult, dann bekommt ihr eine gute Note. Und das macht was mit den Menschen. Sie haben das Denken nämlich dabei offenbar komplett verlernt. Und diese Leute, wie dieser Herr Detlef Flinz,
Flins.
Detlef Flins, der beispielsweise offenbar in einem öffentlichen rechtlichen Sender sitzt, vermutlich in einem unkündbaren Verhältnis, vermutlich mit irgendeinem Beamtenstatus, wenn er dann noch als Hochschullehrer irgendwo auftritt. Also quasi ein Mensch, der am Anfang des Jahres schon weiß, wie viel er am Ende des Jahres verdient haben wird. Der niemals die Problematik kennengelernt hat, was es heißt, Angst zu haben, seinen Job zu verlieren, arbeitslos zu werden, ins soziale Abseits zu fallen. Das heißt, die Menschen, die wirklich vom Leben geprägt sind und ihr Leben selbst gestalten müssen, arbeiten müssen, unternehmerisch oder als Arbeitnehmer arbeiten und permanent in der Sorge sein müssen, was passiert, wenn ich diesen Job morgen nicht mehr mache? Wie soll ich meinen Unterhalt verdienen? Könnte ich in die Obdachlosigkeit gehen? Das sind die Gedanken eines normalen Menschen, gerade in der heutigen Zeit. Und wenn dann solche Leute, die so richtig schön warm am Trog sitzen, den Menschen dann erklären nach dem Motto, das ist gut so und dann können wir das alles machen. Das kann nur wirklich einer sagen, der wirklich noch nie die Sorge des Lebens kennengelernt hat. Es ist wirklich erbärmlich, wie man hier auf die Menschen mehr oder weniger runterschaut.
Ja, und wenn dann einer sagt, dafür bezahle ich keine Gebühren mehr an die Rundfunkanstalten, die öffentlich-rechtlichen, dann muss er in Erzwingungshaft genommen werden, wie der Gerhard Thiel. Ja, und aber Herr Flins war mit allem noch gar nicht am Ende. Er erklärt in Bezug auf den radikalen Wandel, dass wir also gezwungen sein werden, Konsum und Produktion zu ändern, sagt er, dass jetzt die Märkte das Tempo diktieren und nicht mehr unsere viel zu zaghafte Politik. Und den Versuch, die Rohstoffpreise hierzulande wieder nach unten zu drücken beziehungsweise mehr Rohstoffe in Deutschland zur Verfügung zu stellen, vergleicht der öffentlich-rechtliche Journalist, schreibt die Bild, mit einem Junkie, der seine Droge nicht aufgeben will. Stattdessen fordert Flins einen Umbau unseres Sozialsystems, um die Folgen der Rohstoffarmut abzufedern. Dafür müssten ganz simpel die Reichen ein bisschen ärmer werden und im Gegenzug die Armen ein bisschen reicher. Eigentlich ganz einfach.
Ja, das ist das Standardnarrativ einer forcierten Neiddebatte. Die Reichen da oben. Übrigens meint man damit nicht die Leute, die NGOs steuern oder eine WHO oder eine IWF, sondern damit meint man zum Beispiel einen mittelständischen Unternehmer, der relativ gut lebt, vielleicht ein Haus hat, vielleicht sogar noch ein Motorboot am Bodensee liegen hat und eine Wohnung, die er vermietet. Also einer von den Schändern dieser Welt. So wird es dann dargestellt. Das sind die Narrative, die aufgebaut werden. Das heißt, Neiddebatte, wir müssen es jetzt den Wohlhabenden wegnehmen und das sind diejenigen, die im Prinzip noch selbst von ihrer Arbeit leben können. Und erst wenn der letzte Wohlhabende auch frieren muss und muss um das Geld betteln beim Staat, um sich eine warme Bude zu machen, erst dann ist offenbar der Idealzustand erreicht aus Sicht eines solchen sozialistisch angehauchten Funktionärs.
Ja, und ich werde einfach die Worte des prophetischen WEF-Gründers Klaus Schwab nicht los, der im Juli letzten Jahres in seinem Buch The Great Reset, der große Reset, der große Umbruch, das ist ja auch in Deutsch übersetzt worden. Ich kann es euch nur empfehlen, das Buch zu lesen, weil darin steht, wie die Dinge sich entwickeln werden. Und ich meine, inzwischen kann man Herrn Schwab schon fast mit Jesaja vergleichen aus dem Alten Testament, der ja auch vieles, was jetzt hier eintritt, vorausgesagt hat. Jesaja hat ja zum Beispiel gesagt, glaubt nicht an die Verschwörungstheorien, an die das Volk glaubt und fürchtet euch nicht vor den Verschwörungstheorien, wie sich das Volk fürchtet. Oder Jesaja hat auch gesagt, rüstet euch und erschrecket. Rüstet euch und erschrecket, denn hier ist Immanuel. Und das ist der Weltenrichter, der Heilige Geist, der dieses sogenannte jüngste Gericht, das damals schon erkennbar war, dann hier auf dieser Erde durchführen wird. Und ja, es ist unsere feste Überzeugung, dass wir uns genau in jenem gerade befinden. Aber nochmal, Klaus Schwab hat in seinem Buch The Great Reset diese Zusammenbrüche, die sich jetzt nicht innerhalb von tausenden Jahren wie bei Jesaja vollziehen, sondern innerhalb von einem Jahr vollzogen haben, schon geschildert und vorausgesagt. Und Wenn man sich das anschaut, in den USA zum Beispiel, da gibt es eine Meldung von CNN Business, die Regale in den Lebensmittelläden werden dieses Jahr nicht mehr auf Vordermann gebracht, heißt es, auch wenn sie das vielleicht gehofft haben. In dem Land mit den grenzenlosen Möglichkeiten wird sich eine Leere ausbreiten in den Tiefkühlregalen, bei Süßigkeiten, bei Getränken, bei Snacks und so weiter. Viele der größten Lebensmittelhersteller des Landes teilen den Lebensmittelhändlern derzeit mit, dass sie eine ganze Reihe der Produkte nur noch in begrenzten Mengen vorrätig haben werden. Und dazu gehören, wie gesagt, diese ganzen Einzelprodukte, die unter diese Sammelbegriffe fallen. Vor allem eben Tiefkühlprodukte und Nudeln gehören dazu. Und das, worüber wir die ganze Zeit schon sprechen, will das jetzt hier alles gar nicht vorlesen. Und Lieferengpässe sind natürlich der Grund. Die Lieferanten warnen vor diesen Engpässen bei Lebensmitteln, Gläsern, Verpackungsbehältern, Kartons und so weiter. Und ein weiterer Bericht, der kommt von, wer hat das? Der Spiegel hat das gerade veröffentlicht, berichtet über Apple, dass nun offenbar nur deutlich weniger iPhones ausgeliefert werden können als geplant. Natürlich, weil die Chips knapp sind, muss Apple das Ziel runterschrauben. Und zwar hatten sie eigentlich, warte mal, wo sind denn die Zahlen? Das Produktionsziel für das neue iPhone 13 wird demnach wohl um 10 Millionen nach unten korrigiert. Also, wer ein iPhone haben möchte, der sollte sich beeilen und ganz schnell bestellen. Und damit kommen wir dann zu einer Meldung, und die ist allerdings schon ziemlich heftig, denn, veröffentlicht von der Bild-Zeitung, der Boss von VW, Herbert Diess, der ja neulich auch lobend erwähnt hat, wie schön dieser Umbau von Benzinern auf Elektrofahrzeuge ist und wie toll er das alles findet, der denkt jetzt an einen Massenabbau von Arbeitsplätzen, und zwar von 30.000 Stellen. Und unmittelbar nach der Bundestagswahl, schreibt die Bild, hatte der Autoboss mit einem 10-Punkte-Plan verblüfft und gefordert, die Maßnahmen für den Klimaschutz schneller umzusetzen. Jetzt sickert allerdings durch, was der damit einhergehende Konzernumbau bei Volkswagen bedeuten könnte. Eben einen massiven Jobabbau. Die Meldung stammt aus dem Handelsblatt. Hier wird er auch zitiert. Und ich gehe da mal gerade, wie heftig der Einschnitt wäre, verdeutlicht ein Blick auf die Zahl der VW-Angestellten. Weltweit sind es 200.000 Mitarbeiter, 120.000 Autobauer arbeiten in Deutschland, und hier wäre es ein Viertel der Stellen, also 30.000, die nach diesen Plänen auf den Schlag wegfallen würden.
Ja. Ja, das war eine Sache, die man wirklich voraussehen konnte, und das haben viele gemacht, nicht nur wir. Also ob das nun Mercedes ist oder Porsche oder Audi oder Volkswagen, sie alle werden dem folgen. Und ich weiß gar nicht, warum mir momentan der Morgentauplan einfällt, aber da stand irgendwas mit der Vernichtung der Schlüsselindustrie in Deutschland, aber das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun. Das ist wieder eine Verschwörungstheorie, wobei Theorie ist ja ein wissenschaftlicher Begriff. Eine Theorie, also Verschwörungstheorie, ich bin ja Verschwörungstheoretiker, das heißt, ich versuche mich beispielsweise mit einer Situation auseinanderzusetzen, die ich dann ermittle anhand von Zahlen, Daten, Fakten und leite dann entsprechend eine Theorie ab, und die Theorie versuche ich dann durch Versuche auch immer wieder zu prüfen, ob sie dann noch wirklich richtig ist, und dann kommt eine Verschwörungstheorie raus. Interessant, also wenn man sonst mit Theorien arbeitet, wird das ja immer als sehr gut dargestellt, weil das ist wissenschaftlich. Das Gegenteil ist ein Modell. Ein Modell ist nicht wissenschaftlich, also ich habe kein Verschwörungsmodell, sondern eine Verschwörungstheorie. Die Klimaforscher, die haben Klimamodelle, die haben keine Klimatheorien. Den Begriff hören Grunde nicht, weil es eben unwissenschaftlich ist und auf Modellen arbeitet. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir immer wieder hören, dass man mittlerweile zur Diffamierung der Verschwörungstheoretiker den Begriff Verschwörungsmystiker hören, um dem Ganzen dann tatsächlich einen unwissenschaftlichen Begriff zu unterzuordnen. Und dagegen wehre ich mich. Ich bin Theoretiker und das werde ich auch bleiben.
Verschwörungstheoretiker heißt das, Andreas.
Von mir aus auch gern das.
Ja. Naja, wenn wir wissen, dass der größte Teil der Verschwörungstheorien dann doch irgendwann mal zur Tatsache wird, da haben wir jetzt schon einiges erlebt, gerade in Zeiten der Mikrobe, dann kann man sagen, okay, dann bin ich doch künftig mal ein bisschen offener für das alles und haue es nicht gleich in Bausch und Bogen weg. Ja, und jetzt traue ich mich mal an ein Thema heran, welches doch sehr interessant ist. Denn wir fragen uns, wie kann es denn solche Leute wie Herrn Flinz geben oder andere, die also sagen, Mensch, wir können uns gar nicht genug knechten und unterordnen und wir können gar nicht genug tun, damit wir funktionieren und brav sind. Und ja, es gibt einen Artikel von Alexander Rahr. Alexander Rahr ist geboren in China, ist ein deutscher Unternehmensberater. Er ist Osteuropa-Historiker, Politologe und Publizist. Und zu seiner Karriere gehört unter anderem, dass sein Doktorvater David Lane war, ein Professor der Cambridge University. Er war in verschiedenen Projekten, Forschungsprojekten, Mitarbeiter, hat für das Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien gearbeitet. Er hat als Analytiker für Radio Liberty und die Denkfabrik Rand Corporation gearbeitet. 18 Jahre lang, sagt Wikipedia, arbeitete er für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik und war bis zu seinem Wechsel in die Wirtschaft im Mai 2012 Programmleiter des Bertolt-Beitz-Zentrums der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik mit Arbeitsschwerpunkt Russland, Ukraine, Belarus und Zentralasien. Also spannende Expertisen kann man da erwarten. Außerdem saß er von 2004 bis 2015 im Lenkungsausschuss des Petersburger Dialogs. Dort war er auch Mitkoordinator der Arbeitsgruppe Zukunftswerkstatt. Seit 2012 ist er Projektleiter des Deutsch-Russischen Forums. Dort betreut er die Potsdamer Begegnungen und den Arbeitskreis Gemeinsamer Raum Lissabon-Vladivostok. Und also ihr seht, er arbeitet im Verband der russischen Wirtschaft in Deutschland, ist Mitglied des Beirates und ist vor allem auch Berater für EU-Angelegenheiten von Gazprom in Brüssel. Ich habe euch das mal alles deswegen vorgelesen, weil ich es für wichtig halte oder es wichtig sein könnte, angesichts dessen, was Herr Rahr, Alexander Rahr, verfasst hat. Und zwar über die Deutschen. Und zwar über den Eifer der Deutschen, was den, so nennt er es, grünen Fundamentalismus angeht. Und er stellt in diesem Artikel, wo ist der veröffentlicht, sage ich euch auch sofort, auch bei osnmedia.ru, also einem russischen Nachrichtenportal. Und er fragt in dieser Überschrift, welche Gefahren birgt eine neue Ideologie, die die Deutschen eint? Und dann spricht er, ich lese mal einfach rein. Da wir mit Filmen über den großen Vaterländischen Krieg aufgewachsen sind, sind wir gewohnt, die Deutschen sehr einseitig zu betrachten. Viele von uns vergessen, dass sie ein äußerst leidenschaftliches Volk sind, das der Welt große Wissenschaftler, Musiker und Philosophen schenkte. So wird es für viele Russen eine Offenbarung sein, dass Deutschland jetzt von einer Idee, einer globalen Idee ergriffen ist. Weiter heißt es, Russland bemüht sich heute sehr darum, die gleiche Idee für sich zu finden. Und Rahr sagt, ein Großteil der deutschen Gesellschaft hat sich durch die Geschichte Deutschlands mit der Idee infiziert, die Welt zu verbessern. Viele Deutsche tragen bereits in der dritten Generation die Schuld an Hitler am Zweiten Weltkrieg. Sie haben die letzten 70 bis 80 Jahre damit verbracht, nach einer großen Idee zu suchen, unter die man ganz Deutschland wieder stellen könnte. Und die Idee war so, dass die Deutschen die Situation korrigieren würden, wenn alle vergessen hätten, dass ihr Land der Welt Goethe und Schiller geschenkt hat. Wenn alle nur noch heute an Hitler und die Öfen von Auschwitz denken würden. Die Deutschen brauchten also eine Idee, mit der sie der Welt einmal mehr zeigen konnten, dass sie gut, fortschrittlich und dem Rest des Planeten einen Schritt voraus waren. Sie waren sehr glücklich und selbstbewusst, dass sie, die Deutschen, heute an vorderster Front stehen und den Planeten vor der Zerstörung retten würden. In diesem Geist werden die jungen Menschen erzogen und alle Zeitungen sprechen davon. Klimawandel, Brände in der ganzen Welt, Überschwemmungen, Todesfälle, das Verschwinden ganzer Städte, giftige Emissionen in der Atmosphäre. Alles in allem befindet sich die Natur in einem katastrophalen Zustand, sagt er. Und die deutsche Inspiration ist die nachbarschaftliche Irritation. Deshalb müssen wir den Planeten retten, und zwar durch Verbote, sagt man in Deutschland, durch radikale Veränderungen in den Volkswirtschaften möglichst aller Länder der Welt. Und Deutschland muss in dieser Hinsicht ein Modellland werden, um allen zu zeigen, wie es funktioniert.
Ja, es ist natürlich ein ganz gewagter Artikel, den er da schreibt. Also den möchte ich fast gar nicht kommentieren, weil da kriegt man ja wirklich nur Schwierigkeiten. Und das ist ja ein wirklicher Lauf zwischen lauter Fettnäpfchen, den man hier im Slalom machen muss. Aber man erkennt hier, was er offenbar sehen will. Ich möchte das mal so beschreiben, dass ein Land, welches zum Eigenhass erzogen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, eine bestimmte Mentalität dadurch aufgebaut hat, die wieder vor dem Zweiten Weltkrieg, nämlich also in die Richtung des Zweiten Weltkriegs und in diese Zeit reingeht. Und diese Mentalität wird durch den Eigenhass wieder neu belebt. Und diese Neubelebung dieser alten Mentalität, die man als dunkelste Geschichte bezeichnet, die erkennt man momentan sehr deutlich. Und auch ich sehe immer wieder, wenn ich mir angucke, Extinction Rebellion, ich sehe mir, und zwar nicht alle, Fridays for Future, das sind Menschen, die eben nicht mehr zum freien Denken erzogen wurden, damit sie selbst lernen, sich zu entwickeln und auch eigene Wege gehen, sondern mehr oder weniger eingetrichtert das immer wieder nachgeben, also in einer Art Indoktrinierungslager mehr oder weniger drin gewesen sind und aus diesem Grunde die eigentlichen Fähigkeiten, die es ja mal ausmachte, hier wird Schiller, hier wird Goethe, hier werden die großen Denker benannt, die nämlich genau das Gegenteil waren von dem. Wir haben uns ja zurückentwickelt, wir sind ja fortgeschritten von dem Höhepunkt, nämlich wieder ins Tal hinein. Der Fortschritt muss nicht nur nach oben gehen, man kann auch nach unten fortschreiten. Das ist mittlerweile schon fast im freien Fall, wo ich es ins uns momentan sehe, also gerade diese deutsche Situation. Und ich sehe da auch diese, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das wird man so nie formulieren von Seiten der rot-grünen Kaste, der linksextremistischen Strukturen, die uns da momentan wirklich im Griff haben wollen, aber im Prinzip sind es dieselben Mechanismen, die man am meisten bekämpfen will, die hier zum Zuge kommen. Das ist eine nicht uninteressante Analyse, die dieser Mensch dort in Russland gemacht hat.
Also nochmal, dieser Mensch war stellvertretender Vorsitzender, dann Mitglied des Beirates des Verbandes der russischen Wirtschaft in Deutschland und er ist seit 2015 Berater für EU-Angelegenheiten von Gazprom in Brüssel. Also wenn wir jetzt über die Gasverhandlungen sprechen, dann dürfte er dabei eine wichtige Rolle spielen und er ist eben vor allem als Sohn eines russischen Bürgers und einer baltischen Familie kennt er offenbar eben auch die andere Seite sehr gut, hat aber auch lange in Deutschland gelebt. Und es ist halt nicht irgendjemand, der jetzt diesen Artikel geschrieben hat, sonst hätte ich den nicht vorgelesen, sondern er kommt ja hier auch noch zu weiterführenden Gedanken. Er sagt, die Deutschen sind von der Idee infiziert, dass sie es jetzt schaffen können, der Welt ein Modell für ein neues, besseres Leben zu zeigen. Dies führt jedoch bei vielen Menschen zu immer mehr Irritationen, selbst Deutschlands Nachbarn, ganz zu schweigen von Ländern außerhalb Europas. Denn sie sehen diesen leidenschaftlichen Ansatz als natürlichen Fundamentalismus an. Und das sollte auf eine entspanntere Art und Weise geschehen. Ja, sagte er, es gibt Probleme, vor denen man nicht die Augen verschließen kann, aber auch die alten Wirtschaftsstrukturen dürfen nicht aufgebrochen werden. Denn wenn man die alte Welt zu schnell verleugnet, führt das zu Massenarbeitslosigkeit, bevor man etwas Neues erworben hat.
Ja, also ich finde, es ist eine ganz brillante Warnung, die hier formuliert wird, dass wir nicht wieder in die alten Strukturen zurückbrechen, die als die furchtbarsten in unserer Geschichte sind. Und genau diese große Gefahr findet hier natürlich statt an dieser Stelle. Also man kann nur hoffen, dass diese Situation ein Gehör findet. Und wenn man jetzt beispielsweise eine ganze Generation oder die Generation vor der jetzigen Jugendgeneration verteufelt, meine Oma ist eine Umweltsau, die alten Leute sind eigentlich an allem schuld. Diese Narrative, die dort gebildet werden, diese Spaltungen, dieser Hass und Hetze, der aufgebaut wird, was interessanterweise von Facebook nicht gelöscht wird, diese Hass- und Hetzkampagnen gegen alte Menschen beispielsweise, während die Jugendlichen beispielsweise ihre Netflix-Dinger mehr Strom verbrauchen, als die Alten in den 60er Jahren im ganzen Jahr für alles Mögliche verbraucht hatten. Also das dürfen wir eben nicht übersehen, diese Geschichte. Und dies ist eine Warnung. Wir müssen an einen Tisch. Es geht nicht um die permanente Verurteilung, gut und böse. Das ist der Hauptpunkt nämlich, den wir haben. Es wird mit Moral gearbeitet. Und Moral ist natürlich auch gern eine Überhebung über andere, die meine Moral nicht teilen. Es geht nicht um gut und böse, es geht um richtig und falsch. Und richtig ist Gesetze der Natur und falsch ist gegen die Gesetze der Natur. Es ist relativ einfach und dazu müssen wir auch wieder ein bisschen auf unsere geistige Ebene zurückkommen.
Ja, und Herr Rahr geht noch weiter. Er sagt, es geht nämlich jetzt dann doch Richtung Gas und Strom. Und er sagt, viele Menschen fragen sich angesichts der Situation in Deutschland, wenn dies tatsächlich Fundamentalismus ist, wird er dann friedlich und zivilisiert sein? Schließlich gibt es neben dem Fundamentalismus immer auch den Extremismus. Wird sie nicht zum Beispiel Nord Stream 2 bedrohen, zumindest auf der Ebene der Sabotage? Warum er solche Gedanken äußert, kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht du?
Nein, aber die deutsche Politik zeigt ganz deutlich, dass man nicht an einer friedlichen Lösung interessiert ist. Wie soll ich es anders interpretieren? Das ist meine Verschwörungstheorie, die ich sehr lange durchdacht habe und immer wieder prüfe auf Richtigkeit. Ich erkenne hier ganz klar eine Richtung, was ich ja immer sage, das ist eine hybride Kriegsführung und die führt eben nicht zu friedlichen Lösungen, sondern zu unfriedlichem Chaos. Und dieses unfriedliche Chaos soll überführt werden in eine komplette Kontrolle. Und diese Zusammenhänge sehe ich hier und er versucht es hier an dieser Stelle mehr oder weniger zwischen den Zeilen auch immer deutlich zu machen.
Ja, wir haben ja auch schon vorher den Zusammenhang gehört zwischen der Warnung aus Russland, dass Deutschland sich zu sehr orientiert hat an den USA und damit auf den falschen Energiepartner gesetzt habe. Aber Herr Rahr schreibt hier weiter: Was diese Sabotage betrifft, so denke ich, dass dies nicht der Fall sein wird. Denn wie kann man solche Aktionen auf Russlands Pipeline organisieren? Man braucht ein U-Boot, das auf den Meeresgrund tauchen kann, um zu versuchen, die Gaspipeline dort irgendwie zu beschädigen. Ich denke, sagt er, dass private Organisationen nicht über solche Möglichkeiten verfügen. Wir sprechen hier von der Realität, nicht von einem James-Bond-Film. Aber es stimmt, dass die grünen Fundamentalisten versuchen werden, den Gasfluss durch die Nord Stream 2 Pipeline zu begrenzen. Aber das ist ohnehin nichts Neues. Sie haben bereits mit Sovereign Stream 1 gekämpft. Genau wie die Art und Weise, wie die Machthaber den Bau von South Stream gestoppt haben. Sie haben den armen bulgarischen Politikern, die die Pipeline bauen wollten, bildlich gesprochen einfach die Hände gebrochen. Die amerikanischen Senatoren gingen hin und sagten Nein. Nun, Nord Stream 2 wurde trotzdem gebaut, aber sie werden sich weiterhin dagegen wehren, denn hier sind sowohl wirtschaftliche als auch politische und geopolitische Interessen miteinander verknüpft. Niemand ist in diesen Bereichen ein sanftmütiges Lamm geworden, ihr Appetit wächst nur noch. Die Probleme, sagt er zum Schluss, sind manchmal von einem Ausmaß, das in früheren Zeiten definitiv zu einem Krieg geführt hätte. Aber heute kämpfen die Nationen nicht mehr mit Panzerkeilen oder Raketenangriffen, aber auf einem Gebiet wie der Energie, da kann man durchaus weiterkämpfen. Das ist der Grund, resümiert er, warum dies alles geschieht.
Ja, und das ist auch der deutlich, dass die rot-grüne Politik offenbar nicht erkennt, dass wenn sie zum Beispiel den Gaszufluss reduziert nach Deutschland, um damit die fossilen Brennstoffe zu schonen, damit letztendlich die CO2-Emission massiv erhöht, weil das führt nämlich zu einem Wettbewerbsvorteil in anderen Standorten, nämlich in Fernost. Und dort wird dann eben halt mehr oder weniger werden dann 20 oder 30 Kohlekraftwerke mehr gebaut als die 1000, die man sowieso gerade baut und in Planung hat. Ich rede von 1000 Kohlekraftwerken in China, die gerade derzeit in der Bauphase sind oder eben halt schon gebaut wurden, gerade in der kürzesten Zeit. Und das sind Wettbewerbsvorteile. Und das führt dann natürlich zu einer Verarmung auf der westlichen Seite und gleichzeitig zu einem insgesamt CO2-Ausstoß auf der östlichen Seite. Mit anderen Worten, die Erde wird durch die rot-grüne Politik mit CO2 noch mehr belastet, mit CO2, ich kann das eigentlich gar nicht hören, also mit Schadstoffen aus Verbrennungen heraus mehr belastet, als es jetzt der Fall ist. Und diese Zusammenhänge werden nicht erkannt, zum Beispiel, dass die Erde eine Kugel ist, auch wenn es Menschen gibt, die sagen, die Erde ist eine Scheibe. Natürlich ist es keine Scheibe, aber wenn wir wissen, dass das Ganze eine Kugel ist und diese Atmosphäre, die Windgürtel und alle miteinander arbeiten, dann müssen wir wissen, dass die Kohlenstoffausstöße durch Verbrennung von Kohle, die auch hier irgendwann in Europa oder auch in USA oder auch in Kanada sogar ankommen werden, weil die Luftschichten sich verteilen auf dieser Erde. Und diese Unkenntnis, diese wirkliche Unfähigkeit, Zusammenhänge zu verstehen, die sind für mich wirklich schwierig. Es gibt auch durchaus hochintelligente Menschen dabei, aber die kommen leider nicht zu Wort. Wir hören leider immer nur die, die wirklich eben in der Ahnungslosigkeit gesegnet sind, aber die wirklichen Experten, die kommen nur in irgendwelchen Randsendungen. Ich möchte nicht eine Pauschalverurteilung jetzt aller Funktionäre bringen, weil es sind viele, die darunter leiden unter dem Wahnsinn, weil sie die Zusammenhänge sehr kennen und denen schicken wir jeden Tag, ich alleine durch meine Gebete, viel Kraft, dass sie möglichst irgendwann wieder ein bisschen das Zepter in die Hand bekommen, dass wieder Vernunft einkehrt.
Oder es muss erst alles tatsächlich zusammenklappen, bevor dann das Gute richtig sich durchsetzen kann. Ich weiß nicht, wie weit das noch gespannt werden kann und wie die einzelnen Länder, beziehungsweise wir reden hier von den Menschen, unter Druck gesetzt werden können und werden.
Ja, wir werden es sehen, aber es ist trotz alledem, was ich sage, ein Genesungsprozess, den wir gerade erleben. Und dieser Genesungsprozess geht jetzt seinen Gang. Ich hatte es deutlich gesagt. Und dabei bleibe ich. Also wir sind trotz alledem guter Dinge.
Ja, und bleibt stark, ihr Lieben. Schaut nach oben, kümmert euch um eure Lieben. Zelebriert Freundschaft, Verantwortung, Nächstenliebe. Das ist jetzt das Wichtigste, worauf es ankommt. Und das müssen wir üben und trainieren.
Ja, und immer das Licht am Horizont. Alles Liebe.
Tschüss.